Liebe Zuschauer, lieber Andreas, liebe Yvonne, liebe Bela, herzlich willkommen zum Interview mit Andreas. Ja, schön, dass es mal wieder möglich ist. Andreas, meine erste Frage ist eine recht allgemeine. Kannst du sagen, was ist die Essenz deiner Lehre oder hörst du das Wort Lehre nicht gerne? Also das, was du den Menschen so sagst und mit ihnen teilst. Was ist davon die Essenz?
Also die Essenz meiner Aussagen ist ganz simpel und einfach. Wir sind es selbst, was wir suchen. Wir suchen nach Frieden, wir suchen nach Glück, wir suchen nach Freiheit, suchen nach einem Zustand von Vollkommenheit. Und im Endeffekt sind wir unsere wahre Essenz, unsere wahre Seinsnatur sind bereits das, was wir im Außen suchen.
Und auch wenn man nicht sucht, also die Menschen, die eigentlich höchstens glücklich sein wollen oder also nicht bewusst irgendwie suchen, bei denen ist es genauso.
Absolut, absolut. Wir sind hier alle irgendwo auf der Suche nach einem besseren, schöneren, zufriedeneren Leben. Und ob wir uns jetzt für Spiritualität interessieren, für Selbstforschung, für Bewusstsein oder nicht, ist vollkommen egal. Wir alle sind im Endeffekt auf der Suche, wieder heimzukehren, auf der Suche, uns selbst. Ja.
Andreas, könnte man sagen, es ist eine Art Unwissenheit, wenn sich die Menschen mit dem, was sie empfinden und denken und fühlen und tun, wenn sie sich damit identifizieren und das auf ein Ich beziehen, was es ja in Wirklichkeit gar nicht gibt, ist das ein Mangel an Wissen oder wie könnte man das ausdrücken?
Es ist ein Mangel an Bewusstheit. Solange wir unbewusst durchs Leben laufen, erfahren wir uns als getrennte Persönlichkeit, als getrenntes Ich. Wir unterliegen der Sichtweise und dem Gefühl der Trennung. Unsere Unbewusstheit bringt uns sozusagen in dieses leidvolle Menschsein hinein. Und im Umkehrschluss ist unsere Bewusstheit die Lösung für die Illusion der Trennung. Unsere Bewusstheit hieft uns in unsere wahre Natur, in unser Bewusstsein und dann sehen wir, dass wir Menschsein und Bewusstsein gleichzeitig sind.
Was ist jetzt die wahre Natur? Also, sind das die Neigungen, die man hat auch, oder die Individualität, oder was gehört dazu?
Die wahre Natur ist die Basis von unserem Leben. Die wahre Natur ist ohne jeglicher Neigung, ohne jeglicher Charaktereigenschaften, ohne jeglicher Glaubenssysteme. Unsere wahre Natur ist in Wirklichkeit auch vor Raum und Zeit da, vor diesem ganzen Lebensspiel. Das ist unsere wahre Natur, die Quelle allen Seins, die Quelle aller Lebewesen, ohne irgendeiner Charaktereigenschaft. Das, was wir auch jetzt sind. Und auf diese Quelle, auf diesen Ursprung werden menschliche, persönliche Schichten antrainiert, angehäuft, angezogen. Und wir als das Bewusstsein verbinden uns, identifizieren uns dann mit unseren persönlichen Schichten und glauben, wir sind hier diese Person.
Das heißt, alles Angeeignete muss wegfallen, damit wir unsere wahre Natur leben können.
Nein, das sehe ich so nicht. Wir können genauso auch den Weg über das Menschsein gehen. Wir hören ja immer wieder, dass das einmal wegfallen muss, dass wir uns als das Formlose erfahren können. Das sehe ich nicht so. Wir können den Weg zurück zu uns gehen, sprich gleich auf die Formlosigkeit, oder wir können auch mit Hilfe der Formen, mit Hilfe des Menschseins, mit Hilfe unserer Gedanken, mit Hilfe unserer Gefühle erwachen. Es geht einzig und allein darum, dass wir uns dem bewusst werden, was wir hören, fühlen, sehen, schmecken und riechen und denken. Und dann sehen wir, wir sind verbunden mit allem, was ist. Wir sind die Quelle, aber wir sind nicht mehr identifiziert mit dem, was wir wahrnehmen. Also es muss nichts wegfallen, es darf alles bleiben, alle Ziele, alle Wünsche, alle Sehnsüchte, alle Leidenschaften, alle Ängste, alle Freuden und alle persönlichen Neigungen. Einzig und allein, wenn wir ein wenig mehr Achtsamkeit, ein wenig mehr wach sind im gegenwärtigen Moment, dann sehen wir, dass Schritt für Schritt diese natürliche Verschmelzung, dieses natürliche Erkennen, dass alles eins ist, geschieht.
Kann dieses Mehr sein, mehr an Wachsein, kann das quasi dadurch passieren, dass man das einfach nur möchte, oder liegt das nicht in unserer Hand?
Oh ja, es ist eine Prioritätensache. Ganz klar. Du kannst jetzt bewusst sein. Du kannst jetzt ganz entspannt da sein. Das ist deine Entscheidung.
Ja,
Genauso.
Wenn man gerade in einem entspannten Zustand ist und so, dann geht das. Aber wenn man zum Beispiel gerade durch irgendwas getriggert wird, dann kann man das vielleicht so verbauen, wie man will. Dann ist man einfach anders drauf.
Ja, klar. Aber im Endeffekt ist auch dieses anders drauf sein, diese Unbewusstheit auch schon die Vollkommenheit. Auch das ist sozusagen das Sein. Auch das ist ein Spiel des Bewusstseins. Aber umso öfters wir uns darauf ausrichten, dass wir einfach den gegenwärtigen Moment bewusst wahrnehmen können, umso mehr adaptieren wir uns, entfalten wir uns als Bewusstsein, dass wir auch, wenn zum Beispiel ein Trigger da ist oder Angst da ist, dass wir davor nicht mehr flüchten, dass wir nicht umkehren und ducken, sondern dass wir einfach mit unserer Präsenz, einfach mit unserem Fokus, einfach mit unserer Achtsamkeit drauf schauen.
Ja, Andreas, du hast gerade über Wünsche gesprochen. Da ist mir eingefallen, dass in der spirituellen Welt gibt es doch so viele Suchende, die einfach sagen, ja, ich würde ja gerne noch viel, viel mehr machen, aber ich habe einfach nicht die finanziellen Mittel. Was fällt dir irgendwie dazu ein?
Was meinst du mit mehr machen?
Na, ich würde viel mehr Retreats besuchen oder nach Indien reisen oder wie auch immer, also mehr Geld in das Spirituelle schenken, investieren, wie auch immer.
Ja, also ich verstehe deine Frage inhaltlich, aber ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest.
Na, ich habe mich gefragt, warum es gerade so viele gibt, also es ist jetzt auch nur eine Idee von mir, ich weiß nicht, ob es stimmt, die auf der Suche sind, aber eben sehr wenig Geld nur haben. Ist das so, wenn ich besonders wenig Geld habe, dann komme ich eher auf die Suche, weil ich vielleicht mehr leide, und wenn ich mehr Geld habe, dann lenke ich mich mit Luxus ab und interessiere mich gar nicht so sehr.
Ja, okay, jetzt habe ich dich, danke vielmals. Also ich möchte das nicht am Thema Geld aufhängen, sondern am Thema Leid. Und das gehört ja auch, die Finanzen sind ein wichtiger Bereich in unserem menschlichen Leben. Und gehen wir weiter raus, es geht um Leid. Wie die Buddhisten sagen, Leid ist das schnellste Pferd. Wer, der sich halbwegs glücklich fühlt, der als Mensch sein fast alles hat, der wird sich höchstwahrscheinlich nicht so sehr um einen Weg kümmern und sorgen, wie er frei werden kann, wie er mehr Frieden erfahren kann, wie er glücklicher sein kann, weil ja sozusagen im Menschsein schon fast alles da ist. Aber wenn wir tief leiden, wenn wir wirklich tief leiden, sprich Finanzen, Krankheit, Depressionen, Ängste, was auch immer, dann sind wir, oder es schaut zumindest so aus, dass wir dann mehr bereit sind, unser derzeitiges Leben zu hinterfragen, unseren derzeitigen Lebensweg wirklich zu hinterfragen und zu erforschen, ob es nicht doch noch mehr gibt als dieses Leid. Und dann begibt man sich, manche zumindest, auf die spirituelle Suche und gehen halt Richtung Selbsterforschung.
Und du sagst also, die Wünsche kann man sich ruhig erfüllen, man soll sich gar nicht von den Wünschen, also man muss die nicht entsagen oder wie auch immer.
Natürlich nicht, die Wünsche sind göttlich, sonst wären sie nicht hier. Was ich immer wieder bemerke, ist, dass speziell die Erwachensszene das Menschsein außen vor lässt. Sie berücksichtigen nicht das Menschsein, aber wir sind ein vollkommenes Wesen, auch als Mensch. Und da gehören eben, wenn Wünsche da sind, gehören eben Wünsche dazu. Wichtig ist nur zu wissen, dass uns die Erfüllung eines Wunsches im Endeffekt nur temporär glücklich machen wird, weil es um etwas anderes geht. Wenn wir uns einen Wunsch erfüllt haben, wird unser Ego spätestens nach einer gewissen Zeit den nächsten Wunsch haben. Und solange ich mir diese Wünsche erfülle, ist es ja gut und schön. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir uns alle Wünsche erfüllen können. Und dann beginnt das Leid von neuem. Und was sozusagen auch verstanden werden darf, ist, selbst wenn ich mir alle Wünsche erfülle, laufe ich noch immer als ich herum. Und es ist ja sozusagen das, was wir suchen, ist die Befreiung vom Ich, die Befreiung von der Illusion der Trennung. Das suchen wir alle. Wir wollen zurück in die Einheit, wir wollen zurück in die Ganzheit. Wir wollen uns grundlos vollkommen satt und friedlich fühlen. Ja, also Wünsche, wunderbar. Wir dürfen sie verfolgen, wir sollen sie verfolgen. Aber mit dem Wissen, dass wir uns nicht damit identifizieren, sondern dass wir uns einfach gewahr werden, dass es noch etwas Tieferes gibt. Dass es noch etwas Tieferes gibt, ob jetzt der Wunsch erfüllt wird oder nicht.
Hast du denn noch Wünsche? Oder was waren früher deine Wünsche?
Ein Wunsch von mir war früher Fußballprofi zu werden. Aha. Das habe ich mit Bomben und Granaten nicht geschafft.
Und das hängt dir manchmal heute noch nach, oder?
Nein, überhaupt nicht. Damals hat es mich unglücklich gemacht, weil ich mich damit identifiziert habe, weil ich geglaubt habe, nur dann bin ich ein toller Mensch, dann bin ich ein guter Mensch, dann bekomme ich Aufmerksamkeit, dann habe ich einen guten Status, dann verdiene ich viel Geld. Also all das, was sozusagen mir mein Ego, mein Verstand vorgegaukelt hat. Heute ist es vollkommen in Ordnung.
Und heute hast du keine Wünsche mehr.
Mein Wunsch ist, dass diese Einfachheit meiner Aussagen verstanden werden, dass sie viele Menschen erreicht, weil wir im Endeffekt all das suchen. Wir suchen diese Einfachheit, wir suchen das Simple, wir suchen die Wahrheit. Wir müssen für das, was wir sind, nichts können, nichts tun, nichts wissen. Und das ist mein Wunsch, dass das einfach tief in die Herzen einsinken kann und einfach mehr Frieden hier gelebt werden kann.
Ist das bei dir in der Familie so, dass zum Beispiel, also sehr viel ältere Menschen, dass dort wieder sowas auftaucht, mehr Zufriedenheit in der Ruhe, oder dass die das eher kennen als die jungen Menschen?
Du meinst jetzt in meinem Umfeld oder?
Ja, in deinem Umfeld oder in deiner eigenen Familie, wie auch immer.
Nicht wirklich.
Okay.
Nicht wirklich. Also ich bin da eigentlich in meinem Umfeld die Ausnahme. Und das hat gar nichts mit dem Alter zu tun. Man sagt natürlich, bringt die Zeit eine gewisse Weisheit. Aber es gibt 100-Jährige, die sind nicht so weise wie manche 5-Jährige. Also das, was ich lernen darf und was ich immer wieder sehen darf an Menschen, ist, dass es einfach an etwas hängt, und zwar Offenheit. Bin ich offen, über meinen Tellerrand hinaus zu schauen? Bin ich offen, meine persönlichen Meinungen zu hinterfragen? Bin ich offen, mich zu erforschen, meine blinden Flecken zu erforschen, das Leben zu erforschen? Und wenn diese Offenheit da ist, wenn dieser Erforschungsdrang da ist, hat das meiner Meinung nach nicht wirklich mit dem Alter zu tun.
Der Forscherdrang, ist der heute auch noch aktiv in dir?
Natürlich ist er noch immer aktiv in mir. Ich möchte die Lebensströme verstehen. Ich möchte die Bewegung des Lebens verstehen. Wie das Ganze funktioniert, wie ein Gedanke mit dem Gefühl zusammenhängt. Wie sich das alles dadurch dann manifestiert, wie diese Gesetze funktionieren. Das ist für mich nach wie vor hochinteressant und auch täglich für mich ein Erforschungsfeld.
Ja, Andreas, ich hätte eine Frage. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, kann man also durch das Fühlen der Gefühle zur Essenz kommen. Ist das so, oder?
Du kannst doch mit allem zur Essenz kommen. Du bist die Essenz. Die Essenz ist alles. Dein Pullover ist die Essenz. Deine Haare ist die Essenz. Die Stimme von Andreas ist die Essenz. Es geht im Endeffekt, ob du dir dem bewusst bist oder nicht, ist sowieso von einer gewissen Perspektive vollkommen egal. Aber dass du es lebst und erfährst, geht es eben über deinen Bewusstheitsgrad. Geht es um deinen Wachheitsgrad. Wenn du jetzt gegenwärtig hier bist, wenn du vollkommen gegenwärtig jetzt hier bist, dann spürst du eine Qualitätsveränderung. Vielleicht am Anfang noch nicht erfüllend. Das dauert ein bisschen. Das kann ein bisschen dauern. Aber zumindest geschieht in deiner Gegenwärtigkeit schon eine gewisse Qualität von Ruhe, von Stille. Und im Endeffekt ist die Essenz alles. Diese Stille, die vertiefende Stille, die Angst, die Sorgen, alles ist die Essenz. Wenn wir uns wirklich connecten, wirklich verbinden, indem wir uns öffnen für das, was unsere 5 Sinne uns liefern. Wenn wir uns einfach dafür öffnen, verbinden wir uns mit dem Leben und erkennen uns Schritt für Schritt, dass wir im Endeffekt das Leben selbst sind, dass wir nie abgespalten waren, dass wir nie getrennt waren, dass wir niemals nur dieser Mensch waren. Aber die Gefühle, Entschuldigung, ein Satz noch, Yvonne, aber die Gefühle spielen natürlich eine besondere Schlüsselrolle, denn die Gefühle sind oft schmerzhaft, sie sind schwer, sie sind eng. Und wir haben niemals gelernt, Gefühle anzuschauen, Gefühle zu fühlen. Wir haben Strategien erfunden, Techniken erfunden, Ablenkungen erfunden, wie wir die Gefühle umkurven können. Und solange wir aber unsere Gefühle umkurven, erkennen wir es eben viel schwerer, dass all das die Essenz ist, weil es eben in uns lärmend und laut und teilweise auch schmerzhaft zugeht.
Ja, wie kann man denn vorgehen, wenn man den Gedanken hat, dass man nicht fühlen kann? Dass man nicht fühlen kann oder dass da kein Gefühl ist?
Ja, wenn kein Gefühl da ist, dann ist kein Gefühl da. Dann richte mal deinen Fokus auf deine Sitzunterlage und fühl mal dein Gesäß. Kannst du das fühlen? Okay, also du bist fähig zu fühlen. Ich weiß natürlich, was du meinst, es kommen keine Emotionen hoch. Dann kommen jetzt keine Emotionen hoch. Dann connectest du dich, verbindest du dich mit dem derzeitigen inneren Zustand, so wie er ist. Ohne am Gras zu ziehen. Du entspannst dich genau in das hinein, dass jetzt eben keine Gefühle da sind. Vielleicht fühlst du dich abgespalten, ist auch schon ein Gefühl. Vielleicht fühlst du dich stumpf, ist auch schon ein Gefühl. Du entspannst dich in das hinein, was jetzt da ist. Und dann geschieht wieder das Vereinen, die Einheit. Und dann werden die Schleusen Schritt für Schritt geöffnet. Und dann kann es sein, dass die jahrelang, jahrzehntelangen Emotionen, tief eingefrorenen Emotionen, immer mehr sich wieder an der Oberfläche zeigen. Und dann wirst du sehen, okay, jetzt ist meine tiefe Trauer da, jetzt ist meine tiefe Einsamkeit da, jetzt verstehe ich plötzlich, warum ich mich immer so müde fühle oder was auch immer. Einfach nur, weil du dir erlaubt hast, mit dem gegenwärtigen Moment, genau so wie er ist, eins zu werden.
Okay, also dann ist der gegenwärtige Moment der Ursprung von allem, oder?
Ja, was gibt es denn noch anders?
Das frage ich dich.
Ja, Frage zurück. Was gibt es denn noch mehr als das, was jetzt da ist? Das ist der Ursprung, das ist die Quelle, das ist die Vollkommenheit, das ist Gott, das ist Bewusstsein. Es gibt nicht mehr als das, was jetzt hier ist. Alles andere ist ein Gedanke, vergangene Zukunft, dass unter dir eine andere Wohnung ist, dass ober dir eine andere Wohnung ist, was auch immer, ist ein Gedanke.
Gut, und wenn, also das ist natürlich jetzt auch ein Gedanke, aber wenn der Körper jetzt stirbt, was ist dann? Also dann ist auch das, was jetzt ist, oder?
Ja, was ist denn im Tiefschlaf da? Da gibt es
ja,
keinen
Körper. Dann ist das ja nicht, wovon du eben gesprochen hast.
Also ja, es ist im Endeffekt auch der gegenwärtige Moment, aber ohne Inhalt. Ohne Inhalt. Ja, es ist, der gegenwärtige Moment ist noch nicht mit einem Körper befüllt, noch nicht mit Yvonne befüllt, noch nicht mit Deutschland befüllt, noch nicht mit einem Erlebniskosmos befüllt. Wir können zu dem gegenwärtigen Moment auch sagen, das Absolute, und das Absolute befüllt sich dann mit etwas Relativem, mit etwas Wahrnehmbarem. Jeden Abend Tiefschlaf ist Tod, ist Einklappen des Relativen, ist Einklappen des bewegten Bewusstseins zurück in das unbewegte Bewusstsein. Das ist Tod. Und in der Illusion von Zeit und Raum, in der Früh, bang, macht es wieder auf. Das heißt, durch deine Augen schaut jetzt das raus, was übrig bleibt, auch wenn es den Körper Yvonne eines Tages nicht geben wird.
Okay, danke erstmal, ja.
Gerne.
Andreas, du hast eben die eigene Meinung erwähnt. Oft ist es ja in spirituellen Kreisen, so wie ich es sehe, so, dass die eigene Meinung nicht sehr angesehen ist. Es sind ja nur Gedanken und vielleicht wahrscheinlich noch manipuliert und so. Ich sehe das ein bisschen anders. Also ich würde es aber dann nicht eigene Meinung nennen, sondern irgendwie den Rahmen, in dem man die Welt sieht und in dem man sieht, was passiert. Und also den Rahmen oder das Verstehen, wie man das selber versteht, jemand anders versteht es vielleicht ganz anders, dass das sehr hilfreich ist und eine wichtige Funktion hat, weil wir werden überschüttet mit Informationen und wenn man eine bestimmte Sichtweise hat, dann kann man diese Informationen viel besser verarbeiten und einordnen und das beeinflusst ja auch das, was man tut. Also wovon man sich fernhält, wo man sich von angezogen fühlt, das ist ja wird ja alles bestimmt durch die eigenen Wahrnehmungen. Also ja, kannst du was zum Thema eigene Meinung oder Rahmen, in dem man die Welt sieht, sagen?
Ja, also ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich sehe die Welt durch meinen Verstand, durch meine persönlichen Meinungen, durch meinen persönlichen Rahmen. durch meine Vergangenheit, durch meine Konditionierungen, durch das, was ich gelernt habe und erfahren habe. Oder ich gehe jenseits meines Verstandes und dann sehe ich das Leben auf eine objektive Art und Weise, so wie das Leben wirklich ist. Dann sehe ich die Wahrheit im Leben, dann sehe ich die Wirklichkeit, dann sehe ich in allen Dingen, in allen Umständen, in allen Kriegen, in allem Schönen die Existenz selbst. Wenn ich jenseits meines Verstandes gehe, wenn ich durch die Brille meines Verstandes schaue, durch die Linse meines Verstandes, bin ich einerseits gefangen in der Illusion, dass ich nur Mensch bin, dass ich nur Person bin, dass ich nur dieser Körper bin. Und dann versuche ich natürlich, Strategien und Taktiken an den Tag zu legen, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und das bleibt aus der Erwachenssicht ganz genauso. Nur aus dem erwachten Bewusstsein heraus gibt es einen Unterschied. Und zwar, dass wir sehen, egal was wir leben, es ist die Vollkommenheit. Es ist die Perfektion, es ist die Ganzheit. Und trotzdem wird natürlich noch immer selektiert, was für das Menschsein gut ist und was nicht gut ist. Aber es findet eben keine Anhaftung statt. Es findet keine Identifikation statt. Ich sehe das große Ganze aus dem erwachten Bewusstsein und gehe mit einem viel weiteren Fokus, mit einer viel größeren Weisheit, mit einer viel größeren Kraft in das Menschsein hinein. Und wenn ich aber diese Ganzheit, dieses Bewusstsein nicht erfahre und glaube, ich bin ein kleiner Mensch, der geboren worden ist und eines Tages sterben wird, verirre ich mich in den Sackgassen dieser Welt. Und das ist, würde ich sagen, so wie ich es erlebe, der große Unterschied zu früher.
Ja, das ist eigentlich jetzt bei mir, wie auch eben schon bei der Antwort, das hört sich gut an und da kann man gut Ja zu sagen. Aber da kann ich nicht einfach reinspringen.
Natürlich kannst du reinspringen, weil du es schon bist. Wenn du die Priorität hochsetzt, dass du einfach den Moment ab jetzt bewusst erlebst, springst du rein. Durch deine Bewusstheit löst du dich von deinen Gedankengängen und erkennst dich immer mehr als das erwachte Bewusstsein selbst und spielst dich gleichzeitig als Mensch, als Devaseto. Du weißt, einerseits bist du der Regisseur, bist du sozusagen dasjenige, was die Fäden zieht, und gleichzeitig spielst du den wunderbaren Avatar, den wunderbaren Menschen Devaseto. Es verbindet sich Menschsein mit Bewusstsein. Und das ist Gott. Das ist Gott, wenn du dich auf beiden Seiten erkennst. Und deswegen habe ich vorher gesagt, hier gehört alles dazu. Wir lassen alles da sein. Alles, was das Menschsein ausmacht. Und gleichzeitig wissen wir aber, was wir im Wesenskern, im Ursprung tatsächlich sind. Und deine Bewusstheit verbindet beide. Es sind keine Ebenen, weil es ist im Endeffekt eins, aber zur Erklärung beide Ebenen. Es ist, als würdest du mit einem göttlichen Rückenwind durchs Leben gehen mit der wunderbaren Form Devaseto.
Ist da für Meditation hilfreich?
Es ist Bewusstheit hilfreich.
Kommt die nicht durch Meditation zum Beispiel?
Meditation ist Bewusstheit. Meditation bedeutet, ich richte meinen Fokus, meine Achtsamkeit, meine Aufmerksamkeit auf ein Objekt meiner Wahl. Sei es auf die Stimme, die mich in die Meditation führt, sei es jetzt auf die Kerze, auf den Kerzenschein, sei es jetzt auf meine Atmung, sei es jetzt auf ein Gefühl, sei es jetzt auf eine Wunschvorstellung, was auch immer. Meditation ist unsere wahre Natur. Bewusstsein ist Meditation. Bewusstsein meditiert die ganze Zeit auf den eigenen Inhalt. Und Devaseto ist ein Inhalt, der Meditation von dem, was du wirklich bist.
Ich habe noch eine Frage zu dem Wunsch, von dem du eben gesprochen hattest, den du früher hattest, nämlich Fußballprofi zu werden. Du hast da eigentlich dann aber jetzt nur von einem Aspekt gesprochen, nämlich eben die Auswirkungen. Aber meine Vorstellung ist, wenn ein Mensch sowas gerne möchte, ist wahrscheinlich schon ein Talent da. Und das ist ja dann auch viel mehr. Das ist ja das Spielen selber. Also so den Körper so lebendig zu fühlen und mit den anderen Spielern quasi in einem Lebensfluss zu sein, dass es der harmoniert und dadurch passieren dann Sachen, die von außen fast unmöglich aussehen, so geschickt und schnell. Und hast du danach keine Sehnsucht mehr oder ja?
Ja, genau. Das Fußballspielen selbst war mein Herz. Im Fußballspielen, während des Fußballspielen war Andreas nicht mehr da. Da war nur mehr Fußballspielen da. Genau das, was du sagst. Und dann sind die Ego-Strukturen dazugekommen. Fußballprofi, viel Geld, Anerkennung in der Öffentlichkeit und so weiter und so fort. Und jetzt hat sich das bei mir so gespielt, dass ich tatsächlich gar keine Lust mehr habe. Also es geht mir überhaupt nicht mehr ab. Ich spiele überhaupt nicht mehr Fußball im Moment und es geht mir im Moment überhaupt nicht ab.
Erlebst du diesen Lebensfluss immer oder im täglichen Leben?
Ja, mehr oder weniger fast immer. Es gibt natürlich noch immer Ausreißer, irgendwas, was an dem System stark rütteln möchte, wie zum Beispiel Schicksalsschläge oder ähnliches. Da merke ich natürlich, dass das rüttelt, ja. Aber durch die Bewusstheit, weil die Bewusstheit eben ausgereift ist, bin ich mir einfach bewusst, dass das jetzt rüttelt, dass da etwas hochkommt. Und das ist absolut in Ordnung so. Also wir dürfen den Glauben loslassen, dass Erwachte keine Ängste mehr haben, dass es keine menschlichen Bedürfnisse mehr gibt. All das kann in einem hohen Prozentsatz ganz genauso noch so weiter stattfinden. Aber eben, dass man es durchschaut und dass man damit kein Problem hat. Weil man weiß, egal was erscheint, es gibt keinen persönlichen Besitzer mehr. Und den hat es auch niemals gegeben. Die Illusion ist durchschaut worden, dass es nichts Persönliches gibt.
Gibt es Erwachte? Also ich meine,
ja.
Wenn Erwachtsein passiert, ist da jemand, der dann erwacht ist?
Ja, natürlich nicht. Das war von mir fälschlich ausgedrückt. Mit Erwachte meinte ich, dass ich mich als Bewusstsein erkannt habe. Andreas kann natürlich niemals erwachen, weil der Andreas ein Teil des Bewusstseins ist. Es kann nur das wieder zu sich selbst erwachen, was selbst das Ganze ist. Und das ist eben das Bewusstsein.
Andreas, würdest du sagen, du bist eher jemand, der die Menschen zu einem besseren Leben führt? Oder bist du jemand, der den Menschen sagt, alles ist perfekt und du musst es nur erkennen? Und du musst eigentlich auch gar nichts ändern, weil es ist alles schon so, wie es ist und perfekt.
Ja, es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Also ich fühle mich in das Feld hinein, ich fühle mich in den Menschen hinein. Es kommt immer darauf an, wo steht der Mensch? Wie kann man mit dem Mensch sprechen? Wo kann man den Menschen abholen? Das ist die Kunst für mich eines spirituellen Lehrers, spirituellen Coaches, wie auch immer, wie wir das nennen wollen. Einer, der sich selbst erkannt hat, wo das Bewusstsein sich selbst erkannt hat, sozusagen sich dann eintunen, wo der oder diejenige steht und versuchen, den Menschen dort abzuholen, abzufangen und sozusagen immer weiter zu sich selbst wieder zurückzuführen. Also es gibt keine Pauschalaussagen. Ich mache das in meinem 1-zu-1-Coaching immer individuell. Ich spüre das nach ein paar Minuten intuitiv, wie ich mit den Menschen reden darf.
Ist eben die ideale Form für dich, mit Menschen zu sein oder zu arbeiten oder mit Patienten, weiß nicht, wie du sie nennst, ist dann die Einzelsitzung, oder?
Ja, es hat alles ein Für und Wider. Also in einer Einzelsitzung kann ich natürlich wirklich individuell für den Menschen da sein. Aber eine Gruppenenergie hat auch eine sehr starke Kraft. wenn sich eine Gruppe trifft, wie bei dem Satsang oder Retreat, die schon längere Zeit auf der Suche sind und wo wirklich viel Offenheit da ist und schon viel Weisheit da ist, dann trägt sich oft diese Gruppe selbst und das kann auch mal durch diese Gruppe wirklich wie ein Turbo-Effekt sein.
Was heißt jetzt, trägt sich selbst, also dass der eine den anderen triggert und, oder dass Sachen, die passieren, ansteckend wirken sozusagen? Oder?
Kann auch sein, aber was ich damit gemeint habe, ist einfach in dieses Feld, in dieses gemeinsame Feld, in diese eigene, in diese selbe Energie, in dieser selben Energie drinnen zu sein. Wir wissen ja, alles ist Resonanz, alles ist Schwingung. Und wenn da ein paar drinnen sind in dieser Gruppe, die sich schon erkannt haben oder fast erkannt haben, dann wirkt das natürlich enorm kräftig.
Ich habe vorhin Weisheit erwähnt. Was ist für dich Weisheit und Weise zu lesen, leben?
Weisheit bedeutet für mich, aus dem Herzen zu leben, sich zu trauen, aus seinem eigenen Herzen zu leben und zu sich stehen, wie man ist. Etwas ganz Natürliches, ganz Authentisches. Das ist für mich Weisheit. Lassen wir das ganze Erwachensthema mal weg. Es gibt Menschen, die sind ganz natürlich, die leben ganz natürlich, die sagen ihre Meinung, die sagen das, was sie sich denken, ohne großartig nachzudenken, ohne vor ihren eigenen Ängsten zu flüchten. Sie stehen einfach zu sich selbst. Und diese Menschen haben eine unglaubliche Kraft. Die müssen sich gar nicht für Spiritualität interessieren, die müssen sich gar nicht für irgendwelche Selbsterforschungsthemen interessieren, aber sie sind einfach so gefestigt in sich, so natürlich, dass die für mich zumindest eine unglaubliche Kraft ausstrahlen. Und das ist für mich weise. Weise zu leben, so wie man eben ist.
Noch eine Frage. Hat es Sinn, sich mit der Zukunft zu beschäftigen?
Kann man machen, wenn man möchte. Wenn Interesse da ist, wenn Leidenschaft da ist, natürlich, warum nicht? Wenn kein Interesse da ist, wenn keine Leidenschaft da ist, warum sollte ich mich dann um die Zukunft sorgen oder mich um die Zukunft kümmern? Es ist wieder eine individuelle Sache.
Was hältst du von Vorsorge zum Beispiel? Dass man an bestimmte Situationen denkt und weiß und überlegt, wie kann ich mich im Voraus darauf vorbereiten?
Ja, das gehört zum Menschsein dazu natürlich. Das gehört zum Menschsein dazu. Dagegen ist nichts einzuwenden. Lösen wir uns von diesen spirituellen Konzepten, dass wir keine Vorsorge betreiben dürfen, dass Geld schlecht ist, dass Bewertung schlecht ist, dass Benennen schlecht ist, dass Verurteilungen schlecht sind, dass Vorlieben und Abneigungen schlecht sind. Das gehört alles zum Relativen, alles zum Menschsein dazu. Wenn wir tiefer gehen und uns dem bewusst werden, was wir denken, was wir fühlen, wie wir handeln, darf alles weiter stattfinden und wir spüren die Magie, wir spüren den Frieden, wir spüren die Kraft des Lebens, wir spüren uns als die Urquelle selbst. Die ganze Spiritualität, das, was wir suchen, ist so einfach im Endeffekt, dass wir eben auf diese Einfachheit vielleicht, ich will nicht sagen, nicht draufkommen, aber wir glauben immer, dass es etwas Komplizierteres sein muss, dass es mehr sein muss, dass ich noch zu einem Kurs gehen muss, dass ich noch eine Ausbildung brauche, dass ich noch irgendwie irgendetwas lernen muss. Ich sag's immer wieder, die Wahrheit muss doch für jeden zugänglich sein, für jeden von uns, egal woher wir kommen, egal welches Geschlecht wir haben, egal welchen Bildungsstandard wir haben, egal aus welchem Land wir kommen. Sie muss doch immer da sein. Und was ist immer da? Was ist immer da? Der gegenwärtige Moment selbst. Und für den gegenwärtigen Moment muss ich nichts können, nichts wissen, nichts tun. Er ist da. Ich muss ihn einfach nur realisieren. Und ich realisiere ihn, indem ich mir dem bewusst werde.
Weiß nicht, habt ihr auch Fragen, weil ich könnte noch weiter fragen. Bist du sicher, dass es den gegenwärtigen Moment gibt? Weil wenn ich mir bewusst werde, ist er ja schon immer wieder vorbei.
Ja, natürlich, das sind jetzt Wortspielereien. Ja, das sind Wortspielereien, die ich immer wieder auch in der spirituellen Szene sehe. Im Endeffekt ist es auch vollkommen egal. Wir wissen alle ganz genau, was mit gegenwärtigem Moment gemeint ist. Das, was jetzt da ist. Natürlich gibt es den nicht, weil wir den nicht fassen können. Aber das, was da ist, wenn ich dem bewusst werde, dieser Bewegung bewusst werde, dann geschieht das Durchschauen der Illusion der Trennung und es geschieht die Erfahrung der Einheit.
Danke erstmal.
Ja, mich würde noch so was Praktisches interessieren im Umgang mit den Gefühlen. Wenn man jetzt in einer Situation ist, wo man jetzt weiß, okay, jetzt muss ich aber die Fassung wahren, keine Ahnung, Supermarktkasse, irgendwas, 1000 Menschen. Und jetzt möchte ich aber diese Angst gerade nicht so zeigen zulassen. Und dann, aber eigentlich soll sie ja, wenn sie gerade auftaucht, da sein dürfen, dieser Zwiespalt. Also, was ist da so deine Sichtweise?
Ja, also, wir können die Gefühle da sein lassen. Wir müssen sie nicht aktiv fühlen bei der Kasse. Wir können unseren Raum öffnen und sie einfach in unserem Erfahrungsraum wirklich da sein lassen. Mit etwas Übung können wir das. Oder wir gehen nachträglich in das Gefühl hinein. Wir gehen nach der Kasse, wenn wir alleine sind, wenn es für uns gut ist, wenn wir im Auto sitzen oder was auch immer, gehen wir in die Angst hinein. Entweder ist ja noch eine Restangst da, ein Restgefühl da, dann widmen wir uns vollkommen diesem Gefühl, entspannen wir uns in das Gefühl hinein. Oder wir können auch künstlich noch einmal in die Geschichte reingehen. Wir können auch noch einmal künstlich in die Situation zuvor reingehen und dann auf einem ruhigen Platz wirklich sich mit dem Gefühl verschmelzen. Das Allerwichtigste ist, dass wir nicht Nein zu dem Gefühl sagen, egal wo wir sind. Dieses Nein drückt das Gefühl ab, dieses Nein tötet das Gefühl ab und im Endeffekt tötet es unsere Lebendigkeit ab. Wir frieren es in uns ein. Ob wir das Gefühl jetzt da sein lassen oder wirklich fühlen, ist im Endeffekt jetzt einmal egal. Wir sagen hier ja und hier ja. Aber das Nein ist sozusagen das Einfrieren und das ist das, was uns unlebendig macht, was uns Unfrieden beschert und was uns einfach stumpf und ja, auch irgendwie leidend macht. Mit etwas Übung sehen wir, dass die Gefühle uns nichts tun. Sie haben Raum in uns. Wieso haben sie Raum in uns? Weil wir in Wirklichkeit der ewige, unendliche, grenzlose Raum des Bewusstseins sind. Wir glauben nur, dass wir keinen Platz mehr haben, wenn ein Gefühl da ist. Und ja, das Ich, das Ego, braucht auch irrsinnig viel Raum für sich selbst. Und deswegen gestattet es dem Gefühl nicht den Raum, den das Gefühl gerne haben möchte. Sie kollidieren sozusagen. Und deswegen drückt das Ego, das Ich, das Gefühl weg. Weil das Ego alleine Raum haben möchte. Das Ego möchte alleine da sein. Aber wenn wir erkennen, dass es mehr gibt als das Ego, mehr gibt als die Ich-Struktur, nämlich die Bewusstheit, das Gefühl, am Leben zu sein, das pure Gefühl, anwesend zu sein, dann sehen wir, alle Gefühle haben Raum in uns und dürfen einfach da sein. Und durch dieses einfach da sein lassen, haben sie ihre Funktion erfüllt und ziehen sich wieder zurück und lösen sich auf.
Und würdest du sagen, das ist ja wie so eine Energiewelle oder so, wenn man jetzt ein Gefühl irgendwie in so Bildern erklären möchte, wenn man diese Welle sozusagen wieder runterdrückt, weil das jetzt gerade nicht angemessen erscheint, dem so Raum zu geben, dass das wie so die Energie dann in den Gedankenraum geht und dann noch viel mehr Gedanken da sind als sonst sozusagen.
Ganz genau, ganz genau. Die Gedanken erschaffen Gefühle. Sind wir nicht bereit, unsere Gefühle zu fühlen, wandert die Energie wieder in die Gedanken hinein. Die Gedanken schicken wieder Gefühle, wir fühlen sie wieder nicht und das ganze Spiel geht unendlich so weiter. Dann versuchen wir, unendliche Methoden zu finden, wie wir Gedankenstille erfahren, übersehen aber, worum es wirklich geht. Wir bekommen Gedankenstille als Nebenprodukt, wenn wir bereit sind, die Gefühle zu fühlen. Wenn wir bereit sind, die Gefühle zu umarmen, willkommen zu heißen, dass sie wirklich da sein dürfen, dass wir uns von ihnen berühren lassen können. Und das ist nicht immer angenehm. Das ist nicht immer angenehm. Aber das ist eben der Schritt, nicht nur, dass wir unsere Themen lösen, dass wir wieder lebendiger werden, sondern auch, dass unser Verstand immer weniger zu kommentieren und zu kritisieren hat, weil wir eben bereit sind, die Gefühle anzuschauen.
Und würdest du sagen, dass Gefühle, wenn es jetzt sozusagen wie so eine Energiewelle ist, eigentlich gar nicht so unterschiedlich sind, sondern dass es nur wie eine andere Facette ist, aber letztendlich das Gleiche, egal ob positiv oder negativ bewertet als Gefühl?
Ja, im Endeffekt gibt es ja nichts anderes als Bewusstsein. Daher sind ja auch die Gefühle nichts anderes als Bewusstsein selbst. Aber das Bewusstsein schwingt eben auf unterschiedliche Frequenzen. Die Angst schwingt anders als die Trauer. Die Trauer schwingt anders als die Einsamkeit. Und die Einsamkeit schwingt anders als die Freude. Und es gibt anscheinend Schwingungen, da können wir uns leichter dafür öffnen. Freude, Leichtigkeit, Entspannung. Und im Gegensatz die anderen schmerzhaften Emotionen, die Schwingungen, da tun wir uns eben schwerer. Aber wenn wir erkennen, dass wir auch diese Schwingungen beginnen können zu genießen, indem wir es einfach einmal ausprobieren und uns öffnen. Und ich sage extra genießen. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Aber es ist wirklich ein Genuss da, wenn einmal so eine Energie, so eine Frequenz da ist. Dann sieht man, dass die Schönheit und das Bewusstsein auch in diesen Gefühlen drinnen ist. Das ganze Geheimnis ist, wenn wir alles genießen, alles, sind wir durch. Dann gibt es keine Dualität mehr. Dann gibt es keine Trennung mehr. Aber solange wir sozusagen aus der Person heraus trennen in gut und in schlecht, erschaffen wir Dualität, Trennung. Und in der Trennung fangen sich dann unsere ganzen Themen, die Vergangenheit, unsere Ängste, unsere Sorgen, unser Kummer.
Ja, wenn man erstmal so weit ist, dass man das halten kann, egal ob positiv oder negatives Gefühl. Also wenn dieser Raum schon so groß in einem ist, also scheinbar in einem, dann...
Ja. Ich würde dir empfehlen, der erste Schritt, dass du tief in das Vertrauen gehst, dass alle Gefühle bereits das Bewusstsein ist, bereits das Sein ist. Wenn du dich da beginnst zu öffnen und deiner Angst ein paar Minuten schenkst, ein paar Minuten Offenheit und ehrliches Hinschauen schenkst, dann wird es dir deine Angst danken auf magische Art und Weise. Und das ist eben das, was ich gesagt habe, eine Prioritätensache. Das entscheiden nur wir. Niemand entscheidet, ob wir uns dafür öffnen wollen oder nicht. Niemand. Nur wir haben diese Macht. Wir haben ja diesen Willen, diese Entscheidung, ob wir wirklich frei sein wollen, ob wir wirklich die Einheit erfahren wollen oder eben nicht. Und beide Wege sind vollkommen in Ordnung.
Ja, vielen Dank, Esma.
Sehr gerne.
Andreas, angenommen, du hättest, sagen wir mal, Sonntagabend um 20 Uhr Zeit in der Tagesschau, ein paar Sätze zu sagen, vielleicht 2, 3 Sätze. Was würdest du sagen?
Also ich bezweifle, dass mich die Tagesschau einlädt. Aber was ich sagen würde dort, ist, dass es etwas gibt, was immer friedlich ist, wo nichts fehlt, wo wir ein Gefühl von Vollkommenheit erfahren und Ganzheit erfahren. Und wenn wir unsere Augen, unseren Fokus, unsere Aufmerksamkeit ein wenig offen halten und bereit sind, in das Leben reinzuschauen, wie es ist, genauso wie es jetzt ist, ohne sofort in eine Geschichte abzudriften, sofort in eine persönliche Meinung abzudriften, dann, ja, erwachen wir in etwas Neuem, in etwas Neues. Wir wachen zu unserer wahren Natur. Und dann ist die spirituelle Suche beendet. Dann ist auch unsere menschliche Suche in Wirklichkeit beendet.
Und braucht man da noch einen Fernseher?
Gegen einen Fernseher ist nichts einzuwenden. Ich liebe es, fernzuschauen. Es darf alles so bleiben. Es kann alles so bleiben. Wichtig ist nur zu sehen, was der Fernseher wirklich ist. Solange du glaubst, der Fernseher ist ein realer Fernseher, dann lebst du in der Trennung. Sobald du siehst, der Fernseher ist eingefärbtes Bewusstsein, lebst du in der Einheit.
Der Satz ist damit gemeint, ich und der Vater sind eins, wovon du jetzt sprichst.
Ganz genau, ganz genau. Yvonne und der Vater, Yvonne und Gott sind eins. Du bist Gott und Yvonne gleichzeitig.
Hört sich erstmal sehr gut an. Danke.
Sehr gerne. Die Form ist genauso göttlich wie das Formlose. Solange wir glauben, das Formlose ist mehr wert als die Form, solange leben wir wieder in der Trennung. Und was ich eben bemerke, ist, es gibt entweder die eine Seite in das Formlose oder die andere Seite nur in die Form. Und beide Seiten werden sich aber nicht als Vollkommenheit erfahren. Beide Seiten werden sich nicht tief befriedigt fühlen. Es geht um die Verschmelzung. Es geht um die Verschmelzung des Lebens. Und das, was da ist, ist das Leben. Das, was da ist, ist die Formlosigkeit und die Formhaftigkeit. Und im Endeffekt ist ja die Form nichts anderes als verdichtete, komprimierte Formlosigkeit.
Also dann ist praktisch die Verkörperung, ist die Verkörperung von dem.
Ganz genau. Verkörperung, das Gegenständliche, wie wir das nennen wollen. Es ist die Verlängerung der Quelle. Dieses Glas hier mit diesem Traubensaft ist die Verlängerung der unmanifesten Quelle. Das ist genauso Gott wie die Quelle selbst.
Ja, da muss ich aber gleich, also da fällt mir gleich ein, dass manche sagen, wir sind nicht die Erscheinung.
Ja, ich weiß, dass das immer wieder Lehrer sagen. Ja, entweder haben sie sich nicht vollumfänglich selbst erkannt oder sie weisen auf etwas hin, das man zuvor mal sagt, und auch ich habe das früher ab und zu gesagt, du bist nicht der Körper, damit eben einmal die Deidentifikation stattfindet. Aber im Endeffekt sind wir auch der Körper, aber nicht primär. Wir sind der Körper sekundär. Primär sind wir die Quelle, und die Quelle formt sich dann sekundär als Körper.
Also das heißt, wir sind auch noch da, wenn jetzt der Körper weg ist.
Natürlich, natürlich. So wie vorher gesagt, im Tiefschlaf, da ist ja der Körper auch nicht da. Da gibt es ja keine Yvonne. Und trotzdem bist du da. Trotzdem erscheint die Form Yvonne wieder. Wir müssen uns so vorstellen, dass es Schichten sind. Da ist die Quelle, das Unmanifeste, da kommt kein Raum und keine Zeit hinein. Kein Gefühl, kein Gedanke, kein Tod, keine Geburt, gar nichts. Und dieses Unmanifeste spielt sich eben als weitere Schichten, als Form, also als Körper, als Gedanke, als Gefühl, als Sonne, als Auto, als Haus, als Wolke, als Galaxien, als was auch immer. Und all das, was sozusagen über dem Unmanifesten kreiert wird, das unterliegt der Zeit. Das kommt und geht. In der Nacht, im Tiefschlaf, ist es alles wieder sozusagen als Potenzial, als Substratum in der Quelle drinnen. Und dann erscheint es wieder. Und das ist dieses ewige Spiel zwischen Formlosigkeit und Formhaftigkeit. Aber das, was wir primär sind, das ist eben unsterblich.
Und das Ganze spielt sich gleichzeitig ab.
Ja, wenn wir so wollen, gibt es unendliche Erfahrungsräume, unendliche Erfahrungsräume. Ja, ein Erfahrungsraum ist Yvonne, einer ist Divaseto, Bella, Andreas. Und die treffen sich jetzt ganz einfach gesagt, sie treffen sich jetzt, sie überschneiden sich jetzt und dann sozusagen gehen sie wieder.
Okay, das reicht erstmal, danke.
Naja. Sehr gerne.
Andreas, du hast eben vom Ego gesprochen. Hat das irgendeine Substanz?
Ja, wenn wir so wollen, ist das Ego auch eine verdichtete Seinsstruktur, eine verdichtete Seinsenergie. Es ist ein Gedanke, es ist ein Gefühl, es sind Muster in uns, es sind Konditionierungen. Können wir sehr wohl sagen, dass das schon bereits Objekte sind. Das sind bereits Formen.
Also gibt es das Ego oder gibt es nur scheinbar?
Also es gibt das, was wir wahrnehmen, ist alles scheinbar. Aber ich habe niemals immer zu jedem Wort scheinbar gesagt, weil es langweilig wird. Wir können einmal sagen, alles, was wir wahrnehmen, ist natürlich scheinbar. Es sind Erscheinungen. Aber diese Erscheinungen sind eben auch manche dichter und manche nicht so dicht. Als Erscheinung. Ein Türstock, ein Türrahmen, wenn du dagegen stößt, tut es weh, weil es verdichtete Seinsenergie ist. Eine Wolke, wenn du mit Fallschirm durch die Wolke springst, ist es auch Seinsenergie, auch schon verdichtet, aber eben nicht so verdichtet, deswegen schmerzt es nicht. Also es ist, wie vorgesagt, alles ein Schwingungsfeld. Es gibt das eine Schwingungsfeld, das sich in unterschiedlichsten Frequenzen darstellt.
Ist es quasi ein Naturgesetz, dass sich bei einem Menschen Ich-Gedanke einnistet, auf den alles bezogen wird, was man dann vielleicht Ego nennen könnte?
Wenn die Unbewusstheit vorrangig herrscht, könnten wir sagen, ist es ein Naturgesetz, genauso wie die Schwerkraft. Genau. Und genauso ist es ein Naturgesetz, wenn wir bewusster sind, dass wir diese Ich-Struktur, diese Ego-Struktur durchbrechen.
Sind wir das, die das durchbrechen, oder was passiert da einfach nur im Bewusstsein was anderes?
ja, wer sind wir denn? Wir sind ja das Bewusstsein. Es gibt ja nur uns.
Sind wir überhaupt irgendwas? Müssen wir was sein?
Wir sind das, was wir sind. Und wir haben uns halt dazu geeinigt, dass wir den Namen Bewusstsein geben. Wir können genauso ein anderes Wort benennen. Es ist ein Mysterium. Im Endeffekt wissen wir gar nicht, was wir sind. Der neutralste Name ist einfach Energie. Energie. Wir als die Energie sind das Einzige, was es gibt. Es gibt ja nichts Zweites. Du als Devaseto durchbrichst oder durchschaust dein Ego niemals. Weil Devaseto ein Avatar ist, eine Form ist, eine belebte Form ist. Aber das, was du wirklich bist, was auch Devaseto spielt, das durchbricht die Ego-Struktur. Wir sind wieder bei dem, was Yvonne gesagt hat. Ich und Vater sind eins. Der Vater durchbricht die Ich-Struktur. Oder durchschaut die Ich-Struktur.
Machst du einen Unterschied zwischen Bewusstsein, Gewahrsein, Bewusstheit? Oder sind das alles Wörter, die das Gleiche ausdrücken?
Ja, also ich mache in Wirklichkeit keinen Unterschied. Bewusstsein, Gewahrsein ist für mich dasselbe. Es ist einfach das, was wir sind, der ewige Raum. Und mit Bewusstheit meine ich natürlich eine sogenannte Perspektivenwechsel. Da können wir schon sagen, es ist kein klassisches Tun, aber es ist ein inneres Tun, es ist ein Perspektivenwechsel, einfach mehr präsent da zu sein. Ich bin draufgekommen, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre in der ganzen Szene hier, dass viel zu viel Aufmerksamkeit gelegt wird und Wortglauberei begangen wird, ob es Gewahrsein ist, ob das Gewahrsein vor dem Bewusstsein da ist, ob es einen freien Willen gibt und solche Dinge. Ich arbeite mit so vielen Menschen zusammen. Es macht den Menschen nicht glücklich, so etwas zu wissen, diesen Mindfuck, diese Theorie. Es bringt uns nicht weiter. Es bringt uns nicht weiter. Wir dürfen hier einen ganz simplen, einfachen Weg gehen. Und wenn wir uns dann erkannt haben, dann können wir dann noch tiefer reingehen in diese Wortspielereien. Und dann können wir das Ganze noch tiefer erforschen. Aber wenn wir vorher von der Peripherie versuchen, ins Zentrum zu gelangen, ist das ein fast unmöglicher Weg. Mein Anliegen ist, wir fangen gleich im Zentrum an. Wir kommen gleich in den gegenwärtigen Moment zurück und gehen Schritt für Schritt aus der Erfahrung, aus dem Frieden heraus in die Erkenntnis, wie es wirklich ist.
Und wie ist es wirklich?
Ja, wie ist es, lieber Sita? Wie ist es?
Mal so, mal so.
Genau, mal so, mal so. Aber das mal so findet in etwas statt.
Das wird man mehr oder weniger wahrnehmen.
Das, was ist, ist. Das, was ist, ist die Realität. Das, was ist die Existenz. Das, was ist alles, was es gibt. Ob wir bewusst sind oder unbewusst, ist zweitrangig. Auch die Unbewusstheit ist genau das, was jetzt da ist. Es ist das Leben.
Ja, bewusst oder unbewusst ist ja eine Bewertung, die eigentlich auch willkürlich sein könnte.
Bewusst oder unbewusst ist keine Bewertung. Bewusst und unbewusst ist eine Perspektive, die wir einnehmen.
Ja, aber dass jemand was einnimmt und dass das bewusst oder unbewusst ist, das ist eine Bewertung.
Warum ist es eine Bewertung?
Ja, alle Unterschiede sind Bewertungen.
Okay, wenn du es auf diese Art und Weise siehst, ja, okay, aber dann dürfen wir gar nicht miteinander sprechen. Das ist ja das, was ich vorher gesagt habe. Vergessen wir das. Wir müssen bewerten. Wir müssen benennen. Wir müssen verurteilen. Es geht nicht anders. Ich trinke ja auch nicht Benzin, weil ich weiß, es ist ewiges Bewusstsein. Ich sage ja auch und bewerte, nein, Benzin tut mir nicht gut. Ich möchte keinen Benzin. Ich trinke lieber Wasser. Also das sind wieder nur Konzepte. Und ich kann auch verstehen, warum diese Konzepte teilweise temporär funktionieren. Weil eben der Verstand ganz kurz loslässt. Aber wenn wir den anderen Weg gehen, aus unserer Mitte heraus, aus unserer Bewusstheit heraus, dann sehen wir das Bewerten, das Benennen, das Verurteilen, das Kritisieren, das Kommentieren, das Analysieren. Es macht nichts. Es findet in unserer Bewusstheit statt. Es findet in unserer höchsten Schwingung statt. Und daher, ich spreche über den einfachsten Weg, den es gibt.
Ich habe ja das Bewerten auch mal erwähnt. Ich habe ja nicht gesagt, Bewerten ist schlecht.
Ja. Also Worte sind göttlich. Alles, was gesprochen wird, ist göttlich. Was gedacht wird, ist auch göttlich. Es kommt aber darauf an, eben aus welcher Perspektive schaue ich drauf? Bin ich mir gewahr, was ich denke? Bin ich mir gewahr, was ich fühle? Bin ich mir meiner Handlungen gewahr? Bin ich mir meines Sprechens gewahr, ja oder nein? Das ist der Unterschied. Es geht im Endeffekt um die Selbstbeobachtung. Es geht immer um die bewusste Beobachtung. Das ist die ganze Magie. Das ist der Switch vom leidvollen Ich zurück in das friedliche, ewige, vollkommene Sein.
Okay, habt ihr noch Fragen? Möchtest du noch eine Frage beantworten, die wir nicht gestellt haben?
Ob ich noch eine Frage beantworten möchte, die ihr nicht gestellt habt?
Ja.
Ja, klar. Wenn ihr noch was habt, her damit.
Nee, ich meine, die müssen schon selber drauf kommen. Auf die Frage, die wir nicht gestellt haben.
Ach so. Nein, ich bin zu faul, um zu denken jetzt.
Könntest du auch spontan machen, ohne zu denken?
Da gibt's keine Fragen.
Okay. Aber möchtest du noch irgendwas zu irgendeinem Thema gerne was sagen?
Ich spreche im Endeffekt über den Weg, wie wir alle viel glücklicher sein können, viel mehr Frieden erfahren können, viel mehr Entspannung erfahren können. Das ist sozusagen der Bereich, über den ich gerne spreche. Und ja, das ist meine Funktion hier.
Schön. Unsere Funktion ist, Gelegenheiten zu geben, zum Beispiel über sowas zu sprechen.
Ja, schön, schön. Im Endeffekt begleiten wir uns ja alle gegenseitig nach Hause. Jeder lernt von jedem. Es gibt im Endeffekt keinen Schüler, keinen Lehrer. Wir alle sind dasselbe Wesen. Wir alle erinnern uns jeden Moment im Endeffekt an uns selbst. Wenn wir ein wenig mehr Offenheit haben, ein wenig mehr, wie gesagt, rausgehen einmal aus unserem kleinkarierten Denken und einmal schauen, gibt es noch etwas anderes, dann sehen wir, alle Umstände, alles, was wir erfahren, alle Begegnungen, die sogenannten Schönen, die sogenannten Nicht-so-Schönen, dienen uns zu erkennen, wer wir wirklich sind, was wir wirklich sind. Wir alle sind auf der Reise zurück zu uns. In dem Leben, im nächsten Leben, im tausendsten Leben, vollkommen egal. Der Weg führt uns im Endeffekt zurück zu uns.
Ja, dann vielen Dank für das Interview.
Ich danke euch vielmals. Herzlichen Dank.
Okay. Ciao, bis ein andermal wieder.
Alles Liebe.
Okay. Ja, gut. Kann sein, dass ich also diese Woche wegen der Reise das nicht mehr bearbeiten kann und veröffentlichen kann, aber nächste Woche, dann im Laufe der nächsten Woche.
Mhm. Ich habe keinen Stress.
Okay, gut.
Wenn es für euch passt.
Ja. Okay.
Okay, meine Lieben, dann ja. Vielen, vielen Dank an euch. Vielen Dank für eure Zeit, für eure Fragen. Und ja, viel Gesundheit. Und ich freue mich auf euch dann. Yvonne, Deva, seht euch sicher wahrscheinlich dann im September, oder?
Ja, mich sehr ja. Wahrscheinlich.
Bella, dich auch?
Steht noch nicht fest, aber ich rufe.
Okay, schön. Okay. Schön. Gut. Dann freue ich mich auf euch. Alles Liebe.
Ja, ciao.
Ciao. Ciao. Ciao. Tschüss.